Deutschlandfunk. Der Tag.
So ein Podcast lebt ja geradezu von akustischen Elementen. Irgendeiner guten Atmo zum Beispiel, die so richtig reinzieht in die Episode. Deshalb kommt jetzt hier Originalsound von so ziemlich allen deutschen Bahnhöfen und Flughäfen gerade. Nix los da, soll das heißen. Viele Reisende, Pendlerinnen haben sich auf den Warnstreiktag eingestellt. Eingestellt darauf, dass Züge bahnen, viele Busse gar nicht erst fahren, Flugzeuge nicht fliegen. Das ist ja auch seit Tagen angekündigt, aber natürlich trotzdem logistisch gesehen eine Riesenherausforderung für Millionen Menschen, die zum Teil ziemlich kreativ werden müssen, um zur Arbeit zu kommen oder dann gleich ganz im Homeoffice geblieben sind, wenn es denn irgendwie ging. Und so ist es wie so oft, wenn in Deutschland gestreikt wird. Es geht vor allem darum, wie der Arbeitskampf unseren Alltag ja irgendwie stört, ob er verhältnismäßig ist.
Völlig überzogen, unnötig und unverhältnismäßig.
Es wird ja immer die Frage gestellt, ist das noch Verhältnismäßigkeit? Eine klare Antwort, ja.
Soweit also die üblichen Reflexe hier von Bahn und Gewerkschaft. Was das Streikrecht dazu sagt, das ist gleich unser Thema. Und danach schnappen wir uns einen Mobilitätsforscher. Eben an einem Tag, an dem der ÖPNV und der Fernverkehr stillstehen, an dem die Autobahnen dafür extra voll sind. Da reden wir mal drüber, wie diese Verkehrs- und Mobilitätswende denn tatsächlich gelingen könnte. Der Tag am 27. März 2023 mit Sarah Zerback. Hi. Wir reden auch deshalb in dieser Folge über den bundesweiten Warnstreik, weil es einer der größten Streiks der vergangenen Jahre überhaupt ist und das im ganzen Land zu spüren ist. Allein im Bahnsektor machen mehr als 30.000 Beschäftigte mit an 350 Standorten. Dazu kommen dann noch die 2,5 Millionen Beschäftigten der Kommunen und des Bundes, die ebenfalls zum Streik aufgerufen sind von Verdi. Und das Ganze geht 24 Stunden lang. Das hat schon Wumms an Katrin Jeske. Gut, dass du da bist, um das mal zu sortieren für uns. Du beobachtest den Streik ja aus unserem Berliner Landesstudio heraus und bist außerdem Juristin, kennt sich also auch mit der rechtlichen Seite gut aus. Das kommt ja nun nicht so oft vor, dass sich hier mehrere Gewerkschaften zusammentun, um ihre Streiks zu koordinieren. Ist das ein kluger Schachzug?
Also ich würde sagen, zumindest führt es natürlich erstmal dazu, dass diese ganze Aktion einerseits sehr viel größer ist, dass sehr viel mehr stillsteht. Hier in Berlin haben wir zwar Glück, also die Berliner Verkehrsbetriebe streiken nicht, das heißt U-Bahn und Busse fahren, aber im gesamten Land haben wir heute natürlich den ganzen Tag über gesehen, der gesamte Fernverkehr liegt lahm. In vielen Bundesländern auch der Nahverkehr, also in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, und das sind jetzt wirklich nur drei Beispiele, außerdem dann noch die ganzen Flughäfen, an denen nichts geht. Insofern, da steht viel still. Das ist natürlich auch öffentlichkeitswirksam. Die andere Frage ist natürlich, was bringt das jetzt für den Verhandlungserfolg? Also wie sehr werden dadurch auch die Arbeitgeber unter Druck gesetzt? Da wäre ich erstmal vorsichtig, denn das ist ja heute trotz allem erstmal nur ein Tag.
Ja, genau. Einer von drei Tagen ist das in dieser dritten Verhandlungsrunde. Und da geht es wiederum auch nicht nur um Verkehr, sondern auch um andere kommunale Bereiche. Welche sind das? Was steht da zur Debatte?
Genau, also Verdi verhandelt heute in Potsdam. Da wird mit Bund und Kommunen verhandelt über die Tarifverträge im öffentlichen Dienst. Das heißt, das ist nicht nur dieser Verkehrssektor, der eben heute bestreikt wird, sondern da geht es auch um den gesamten öffentlichen Dienst, also beispielsweise Kitas, Verwaltung, Krankenhäuser, Müllabfuhr und so weiter. Und trotzdem ist es jetzt natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass heute auf der einen Seite Verdi streikt, die klar heute diese Verhandlungen führen. Das macht natürlich Sinn. Aber die EVG, die Eisenbahngewerkschaft, die auch streikt, die verhandeln heute gar nicht. Und daran hat es eben im Vorfeld ein bisschen Kritik gegeben. Also vor allen Dingen die Deutsche Bahn findet das natürlich nicht so gut, weil die sagen, wenn wir doch heute gar nicht verhandeln, sondern nämlich erst wieder Ende April, also in einigen Wochen, warum streikt ihr dann denn heute? Aber da muss man sich das rechtlich ein bisschen genauer anschauen. Also das, was heute stattfindet, sind Warnstreiks. Warnstreiks, die dürfen stattfinden, während es Tarifverhandlungen gibt. Und diesen Begriff Tarifverhandlung, den muss man dann aber ein bisschen weiter auslegen. Denn es ist so, auch die EVG ist grundsätzlich mit der Bahn und auch mit privaten Bahnbetreibern in Tarifverhandlungen. Die finden eben auch schon seit einem Monat statt und gehen dann eben auch noch Ende April weiter. Die sind eben nur nicht gerade heute Das ist aber rechtlich okay.
Okay, dann ist das an der Stelle legitim. Gut, dass du das mal aufgeschlüsselt hast, weil in der politischen Debatte, da geht es ja gerade viel um die rechtlichen Aspekte, um Verhältnismäßigkeit auch. Ich habe da den Bundesverkehrsminister im Ohr, der so sinngemäß gesagt hat, dass die vielen unbeteiligten Menschen jetzt da die Folgen nicht ausbaden dürfen sollen, also dass man das abfedert. Aber da muss man sagen, ist das nicht geradezu Sinn und Zweck des Streiks? Also wenn es nicht ein bisschen wehtut, dann bringt es auch nichts, oder?
Ja klar, sonst könnte ja auch nie jemand streiken, wenn man sagt, das wäre rechtlich sozusagen nur dann okay, wenn eigentlich keiner davon Folgen hat. Dieser Begriff der Verhältnismäßigkeit, den, wenn man sich den genauer anguckt, dann sieht man, das ist gar nicht so leicht zu sagen, wann so ein Streik verhältnismäßig ist und wann nicht. Also die Rechtsprechung tut sich da gar nicht so leicht, das festzulegen. Es gibt allerdings so ein paar Faustformeln, an denen man sich entlanghangeln kann. Also eine Faustformel ist zum Beispiel, es gibt das sogenannte Vernichtungsverbot. Das heißt, wenn jetzt wirklich die wirtschaftliche Existenz bedroht wäre, also wenn jetzt die Deutsche Bahn hier heute in den Ruin getrieben würde, dann würde so ein Streik nicht mehr verhältnismäßig sein.
Steht nicht zu befürchten.
Nee, ich glaube auch bei einem Tag ist das sicherlich nicht der Fall. Genau, und dann gibt es noch eine andere Faustformel, die auch ganz wichtig ist, nämlich dass alles das, was lebensnotwendig ist, das muss auch während eines Streiks sichergestellt werden, also die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen, das, so sagt das das Bundesarbeitsgericht. Und wenn man das jetzt mal an einem Beispiel festmachen will, also Krankenhäuser zum Beispiel, die dürfen ja streiken, tun sie auch. Aber wenn sie das tun, dann muss eben sichergestellt sein, dass natürlich die Notaufnahme immer noch besetzt und geöffnet ist. Und deshalb machen die das dann beispielsweise meist auch so, dass eben nur die planbaren OPs in Anführungsstrichen verschoben werden. Heißt, je nach Branche müssen die Gewerkschaften sich da eben auch schon überlegen, wie weit sie gehen.
Das ist ja so ein Argument, was sich gerade CDU, CSU so ein bisschen auf die Fahnen schreiben und für sich kapern und sagen, naja, also auch Fracht- und Flugverkehr, das ist auch irgendwie kritische Infrastruktur und muss auch ausgenommen werden. Die wollen dazu auch das Streikrecht ändern. Das ist auch eine Forderung, die gibt's ja auch schon so ein bisschen länger. Kann man das denn überhaupt so einfach im Streikrecht ändern?
Also ich glaube, da müssen wir uns erstmal grundsätzlich angucken, wie ist das denn in Deutschland eigentlich geregelt? Denn so ein Streikrecht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, dass es da ein Gesetz gibt und da guckt man rein und da steht dann drin, das geht und das nicht und unter diesen Voraussetzungen, das gibt es tatsächlich in Deutschland gar nicht, sondern es gibt die Koalitionsfreiheit, die ist im Grundgesetz verankert, in Artikel 9 Absatz 3. Und da steht drin, dass man Vereinigungen bilden darf, also man darf Gewerkschaften einrichten und aus diesem Recht folgt dann eben das Streikrecht. Und das ist aber eben, wie gesagt, nicht dann noch in einem Gesetz festgelegt, was da genau die Bedingungen sind, sondern das hat sich über die Jahre eben als Richterrecht fortentwickelt. Also aus den Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und auch des Bundesverfassungsgerichts, die haben eben dann in jedem Einzelfall immer gesagt, ja, hier war es okay, hier war es verhältnismäßig und hier nicht. Und ich finde, wenn man sich jetzt eben die Frage stellt, sollte man so ein Streikrecht in einem Gesetz gesondert regeln, dann ist natürlich die Frage, wozu sollte man das denn regeln? Und da merkt man, finde ich, auf der einen Seite, wenn man sich anschaut, wer das fordert, eben woher der Wind weht. Also du hast es gerade schon gesagt, die CDU. Auf der anderen Seite hat das beispielsweise vergangene Woche auch Steffen Kampeter gefordert, also vom Arbeitgeberverband BDA. Und wenn man sich dann aber auf der anderen Seite anschaut, wie wird denn in Deutschland gestreikt und wird denn wirklich so, ja, ich sag mal, wild und ausufernd von dem Streikrecht Gebrauch gemacht, dass ständig das ganze Land lahmgelegt wird, dann sieht man im europäischen Vergleich, liegt Deutschland da so im Mittelfeld, also in Frankreich zum Beispiel, da wird eben fünfmal so viel gestreikt wie in Deutschland.
Und das letzte so Mal, das mindestens, ne?
Ja, auch das, genau, und das letzte Mal, dass es so einen Streik in Deutschland gab, wie es ihn jetzt heute gibt, das ist eben auch schon 5 Jahre her.
Ja, Frankreich ist ja ein super aktuelles Beispiel, haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen, also da geht der Streik und Streit um die Rentenreform ja weiter, bringt da viele auf die Barrikaden und da ist es ja so, da hat die Streikkultur nicht nur einen viel höheren Stellenwert als bei uns, sondern da darf ja auch für andere Zwecke demonstriert werden und gestreikt werden. Wie ist da genau der Unterschied rechtlich?
Genau, so wie es in Frankreich eben ein politisches Streikrecht gibt, so gibt es das in Deutschland nicht. Also diese Rentenreform, die ist da, finde ich, ein ziemlich gutes Beispiel. Da haben die Gewerkschaften in Frankreich ja eben nicht nur zu Demonstrationen aufgerufen, das dürften auch in Deutschland die Gewerkschaften, das wäre kein Problem, sondern sie haben ja eben auch noch zu Streiks aufgerufen, um wirklich diese politische Reform zu stoppen. Da hat das Bundesarbeitsgericht schon in den 50er Jahren in Deutschland entschieden, dass Streiks in Deutschland immer das Ziel haben müssen, tarifliche Veränderungen durchzusetzen. Das heißt, es muss in Deutschland immer darum gehen, mehr Lohn, mehr Urlaubstage und so weiter zu fordern. Aber man kann nicht sagen, ich finde diese politische Reform nicht gut als Gewerkschaft und deshalb lege ich jetzt den Betrieb lahm. Aber ich fand trotzdem jetzt ganz interessant, als ich das nochmal genauer nachgeguckt habe. In Deutschland wird ja in diesen Tagen immer so gesagt, ja, politisches Streikrecht, das gibt es in Deutschland einfach nicht, Punkt. Und ganz so ist es dann nämlich auch nicht, denn es gibt Fälle in der Vergangenheit, wo es auch in Deutschland politische Streiks gegeben hat. Also, und da kommen wir wieder zur Rentenreform zurück, nämlich als die Rente mit 67 beschlossen wurde, da hat die IG Metall zu sogenannten Kurzstreiks aufgerufen. Das wurde dann damals auch von Arbeitgeberseite als illegitim bezeichnet. Ist aber trotzdem passiert.
Naja, interessant. Ist schon ein paar Jährchen her, 15 Jahre oder so. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz in die Jetztzeit zoomen. Da liegen ja schon die Vorstellungen und die Forderungen deutlich auseinander. Also 10,5 beziehungsweise 12% mehr Lohn wollen Verdi und EVG gegenüber eben zum Beispiel 5%, die Bund und Kommunen da anbieten. Setz das doch bitte mal ins Verhältnis, also damit wir uns besser vorstellen können, was das heißt. Zum Beispiel eben für, ja, ich weiß nicht, eine Busfahrerin oder vielleicht bei dir in Berlin für jemanden, der bei der Müllabfuhr arbeitet.
Ja, ich habe mir da mal eine Stellenanzeige angeschaut. Also jemand, der jetzt als Lkw-Fahrer so einen Wagen von der Müllabfuhr fährt. Da habe ich mir mal angeschaut, was gibt's denn da, also was verdient der? So, jetzt muss man natürlich erstmal sagen, okay, da gibt's verschiedene Tarifstufen. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, eine Lkw-Fahrer verdient so und so viel, aber das fängt an bei 2.500 Euro brutto im Monat und wenn man dann diese allerletzte Stufe im Tarifvertrag erreicht, dann landet so jemand bei 3.100 Euro, also mehr gibt's nicht. Und wenn man das jetzt mal anwendet auf diese Forderung von Verdi von 10,5%, die du genannt hast, dann merkt man, das sind etwa 250 bis ungefähr ja, 310 Euro im Monat, die so jemand mehr bekommen würde. Und ich finde zumindest, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel teurer alles geworden ist und dass das ja eben nicht Riesengehälter sind, von denen wir da gerade sprechen, dann sind diese 10%, die erstmal viel klingen, plötzlich doch gar nicht mehr so viel. Und deshalb sagt Verdi eben speziell auch für diese unteren Lohngruppen, dass die 500 Euro pauschal mehr bekommen sollen. Aber ja, hast du auch schon gesagt, die Arbeitgeber wollen nur diese 5% zahlen und diese 500 Euro für die unteren Lohngruppen, da lassen sie sich auch nicht zu bewegen im Moment.
Okay, ja genau. Im Moment ist das Stichwort. Jetzt gerade sind die Fronten noch ziemlich verhärtet. Und wenn jetzt beide Seiten tatsächlich nicht zusammenkommen sollten, was wir zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach nicht wissen, da sagen ja die Beamte zum Beispiel, da gibt es eine weitere Eskalations- und Streikwelle. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass die kommt? Also dass uns das noch eine Weile beschäftigen wird?
Das ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben ja am Anfang auch gesprochen über die Eisenbahngewerkschaft EVG. Die verhandeln ja Ende April wieder und die haben heute schon gesagt, dass sie jetzt bis dahin erstmal nicht streiken werden. Das heißt also über Ostern und so weiter wird der Fernverkehr und auch der Regionalverkehr und so weiter wird laufen. Dann verhandelt heute ja auch der Deutsche Beamtenbund, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, aber der verhandelt gemeinsam mit Verdi da in Potsdam. Da hört man auch eher milde Töne. Da hat der Chef des Deutschen Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, heute gesagt, dass die erstmal nicht in den unbefristeten Streik eintreten werden, sondern wenn jetzt diese Tarifverhandlungen, die ja bis Mittwoch laufen, scheitern, dann würde er erstmal versuchen, einen Schlichtungsversuch zu starten. Das heißt, das ist ja ein rechtliches Verfahren, das ist nicht verbindlich. Da würde dann jede Seite einen Schlichter, eine Schlichterin bestellen und dann würde man nochmal weiter gucken, ob man sich einigen kann. Und ja, bei Verdi, da sieht es aber tatsächlich ein bisschen anders aus. Also die scheinen mir doch ziemlich bereit zum Streik zu sein, denn Verdi-Chef Frank Warnecke, der hat heute angekündigt, dass wenn eben bis Mittwoch kein Verhandlungsergebnis auf dem Tisch liegt, dann will Verdi in den unbefristeten Streik eintreten.
Ann-Kathrin Jeske, ich danke dir für deine Expertise hier im Podcast und für deine Zeit. Tschüss nach Berlin.
Ciao.
Das Thema hallt tatsächlich noch so ein bisschen nach bei mir. Also Bahn, Busse, ÖPNV, Fernverkehr stehen weitestgehend still. Und was passiert? Was beobachten wir? Viele, viele Menschen steigen aufs Auto um. Daraus macht der Bahnsprecher dann dieses Argument.
Von einem Tag wie heute profitieren vielleicht die Mineralölgesellschaften, aber nicht die Gesellschaft und schon gar nicht das Klima.
Vielleicht ist es ja aber ein ziemlich guter Tag, mal drüber nachzudenken, wie das denn gelingen könnte mit dieser Mobilitäts- und Verkehrswende. Eine Wende, die dem Klima und der Gesellschaft dann tatsächlich gleichermaßen nützen würde. Können wir jetzt zusammen machen mit Thomas Stein vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin und dort forscht er zur Mobilität. Hallo Herr Stein.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Danke, dass Sie die angenommen haben. Sie mussten ja nirgendwo hinfahren, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, sondern machen das jetzt über Leitung, übers Telefon. Ist das denn generell, wir haben den O-Ton gerade gehört, ist das ein schlechter Tag für die Mobilitätswende? Wie sehen Sie das?
Na, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein besonders schlechter Tag für die Mobilitätswende ist. Vielleicht macht es nochmal deutlich, wie wichtig dann doch der ÖPNV für die Mobilitätswende ist. Wir haben ja gerade gehört, viele Leute sind wahrscheinlich heute ins Auto gestiegen und da wird dann wahrscheinlich auch eher nochmal deutlich, was für einen Rückgrat einfach der ÖPNV für eine Mobilitätswende ist. Und wenn der dann tatsächlich mal ausfällt, dann wird es ganz schön knirsch in vielen Städten und Regionen.
Können Sie das so ein bisschen plastisch machen, wie populär tatsächlich Busse und Bahnen im aktuellen Verkehrsmix sind?
Ja, also es gibt ja so regelmäßige Befragungen, Mobilität in Deutschland. Die aktuelle Befragungswelle ist gerade gelaufen und da kommen dann die neuen Zahlen. Aber ich sag mal, in der Großstadt sind das immer so 20-30%, die der ÖPNV ausmacht. Insbesondere im Ruhrgebiet ist das durchaus mal ein bisschen weniger. Aber genau, die Großstädte haben üblicherweise einen höheren ÖPNV-Anteil, die Stadtregionen auch. Und je weiter man dann aber, sage ich mal, in ländliche Regionen kommt, desto deutlicher spielt dann auch der PKW dann eine Rolle bei den alltäglichen Wegen.
Weil dann eben auch weniger Angebote vorhanden sind. Das ist ja unter anderem ein Grund, warum Klimaaktivistinnen fordern, dass staatliche Mittel in ÖPNV und aber auch in Schiene fließen sollen, statt eben in Autobahnen, wie es ja jetzt der Bundesverkehrsminister einmal mehr vorschlägt und durchsetzen möchte. Was müsste denn passieren, um den Sektor Bus, Bahn, Schiene noch attraktiver zu machen?
Ja, also ein ganz zentraler Punkt an der Stelle sind wirklich der Kapazitätsausbau, also wirklich eben diese Angebote zu schaffen. Da hakt es einfach an vielen Stellen an den sogenannten Knotenpunkten, insbesondere im Schienennetz, also da, wo die S-Bahnen fahren, wo dann die Regionalbahnen fahren und wo dann einfach die Kapazitäten nicht ausreichen und sich alles knubbelt und dann die Verspätungen sich addieren und man dann gefrustet irgendwie wieder eine halbe Stunde auf der Strecke sitzt und sich wieder wundert, warum es denn nicht vorangeht. Und da hat man einfach in den letzten Jahrzehnten ja das Ganze sträflich vernachlässigt und da gilt es jetzt wirklich, diese Knoten stärker auszubauen und diese Netzkapazitäten zu erhöhen. Was tatsächlich vielleicht auch auf der anderen Seite gut gelaufen ist, das muss man schon sagen, sind natürlich so Ansätze wie das Deutschlandticket, das dann eben auch Nutzungsbarrieren auf der anderen Seite abgebaut hat, dass man dann oder abbauen wird, so es denn kommt und alles sieht ja danach aus, dass wir jetzt dann ab 1. Mai dann dieses Angebot haben, dass man eben einfach auch durch diesen Tarifdschungel nicht mehr muss. Und es sind dann halt eben auch nochmal Elemente, die ganz hilfreich sind, diesen Sektor eben auch attraktiv zu machen.
Da sind ja jetzt wahnsinnig viele Argumente schon gefallen von Ihnen, ne? Also Ausbau etc. Sie sagten Tarifdschungel und so. Wenn wir jetzt hören, dass an einem Tag wie heute eben viele dann doch aufs Auto umsteigen, mangels Alternativen, welche Anreize braucht es denn ansonsten noch, damit Menschen noch weniger Auto fahren, beziehungsweise da ihr Verkehrsverhalten auch nachhaltig ändern? Also das geht ja eben schon auch darum, die Menschen, die es betrifft, mitzunehmen auf eine Art. Das ist ja wichtig, denke ich.
Mitnehmen ist natürlich ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, dass in bestimmten Dingen es dann auch klare Entscheidungen braucht. Wenn wir sozusagen in die Stadt-Umland-Region schauen, dann ist das eben dieses Thema Netzkapazitäten ausbauen. Wenn wir eher in den Städten schauen, da die Verkehre uns anschauen, dann spielt da sicherlich der ÖPNV eben auch eine Rolle. Aber da kann man dann auch nochmal in Richtung Radverkehr schauen beispielsweise, dass man da die Bedingungen verbessert und sowohl für den Ausbau ÖPNV als auch für den Ausbau Radverkehr müssen wir am Ende dann vor allen Dingen immer an die Flächen ran und quasi die Flächengerechtigkeit, die Flächeneffizienz in den Städten, die eben gebaut sind, ist dann einfach immer ein ganz großer Konfliktpunkt, der dann, sobald es konkret wird, ja einfach dann doch wieder zu sehr, sehr langen Debatten führt, obwohl man sich eigentlich in vielen Städten das Ziel gegeben hat, den Umweltverbund sozusagen ÖPNV, Rad- und Fußverkehr zu fördern.
Also da sind sich viele ja einig, ne? Wir müssen irgendwie mehr Rad fahren, aber wenn es dann darum geht, entweder fürs Auto oder fürs Rad, dann verliert das Rad noch?
Ja, ganz genau. Also das hat sich insbesondere für den Radverkehr, sage ich mal, in den letzten Jahren in den Kommunen, vielen Kommunen gab es ja sogenannte Radentscheide, durchaus nochmal verändert. Also viele neue Stellen geschaffen worden und auch sozusagen das Standing für den Radverkehr ist deutlich gewachsen. Aber im Idealfall geht das natürlich Hand in Hand sozusagen mit dem ÖPNV. Und meistens ja ist dann aber, wenn es an den konkreten Parkplatz geht, dann doch immer noch unheimlich viel Gegenwind und unheimlich viel Angst in der Politik, da dann wirklich das auch durchzusetzen.
Ja. Angst vor dem wählenden Autofahrer.
Genau, ja. An vielen Stellen ist es tatsächlich ja so eine diffuse Angst, beziehungsweise so zwei harte Lager stehen sich da oftmals gegenüber. Also sozusagen diejenigen, die ganz besonders für den Radverkehr lobbyieren und diejenigen, die ihr Auto definitiv nicht abschaffen wollen. Und in der Mitte gibt es eigentlich immer eine ganz große Bereitschaft, durchaus auch weitergehende, ja, sage ich mal, Einschränkungen beim Thema Parkflächen oder so vorzunehmen. Aber das geht manchmal in der Debatte ein bisschen unter.
Ja, okay, ich höre raus. Ist sie noch ein bisschen zu schwarz-weiß. Aber wenn wir das mal, wir haben ja wahnsinnig viele Städte und Kommunen in Deutschland und nicht jede Stadt ist auch so angelegt wie Kopenhagen oder kann so werden wie Kopenhagen, wo es ja fahrradmäßig, ne, das ist ja immer so Pass pro Toto, da läuft es einfach richtig gut in Europa. Hat denn jede Stadt überhaupt die Voraussetzung, Fahrradstadt zu werden? Oder ist das manchmal, hat das auch was mit Geografie zu tun? Ne? Irgendwie Kessellage hast du nicht gesehen, enge Bebauung. Da kann ich mir vorstellen, da ist das Feld ja doch sehr weit und eine Stadt wie Berlin eben anders als eine Stadt wie Stuttgart zum Beispiel.
Fahrradstadt ist jetzt kein definierter Begriff. Da wird dann am Ende natürlich der Anteil der Wege und die Art der Infrastruktur sicherlich immer irgendwie variieren. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, dass so 20-25% Anteil der Wege mit dem Fahrrad in keiner Stadt utopisch sind. Und ich glaube, Wiesbaden hatte immer so um die 8% Radanteil. Das andere Ende ist dann Oldenburg mit rund 40% Anteil Rad. Irgendwo in der Mitte kann man sich da durchaus auch immer bewegen. Aber natürlich funktionieren quasi die Lösungen, die jetzt in Berlin größtenteils funktionieren, können dann vielleicht in einer Stadt wie Aachen, die dann eher dicht bebaut ist und auch ja geografisch noch mal ein bisschen mehr bewegt ist, vielleicht jetzt nicht 1:1 übertragen werden. Aber ich würde trotzdem sagen, jede Stadt kann auf ihre Art und Weise Fahrradstadt werden.
Ja. Also Infrastruktur, das kann ich mir vorstellen, das ist irgendwie einfach das A und O. Und wenn man irgendwie jeden zweiten Tag eine Nahtoderfahrung auf dem Fahrrad hat, wenn man irgendwie von A nach B kommt, dann macht das Radfahren keinen Spaß. Oder wenn neben einem irgendwie Auspuffgase und so, das ist alles klar. Aber was ist denn zum Beispiel mit anderen Anreizen? Also die Politik gerade, die steuert ja auch zum Beispiel, was Autos betrifft, jetzt gerade die aktuelle Debatte rund um E-Fuels, ne? Da kursiert auch ein Vorschlag, E-Fuels steuermäßig zu begünstigen in Zukunft. Muss man solche Konzepte, wenn man das ernst meint mit der Verkehrs- und Mobilitätswende, muss man die dann auch mitdenken, damit das funktionieren kann?
Ja, auf jeden Fall. Also Politik steuert, ne, das ist natürlich die Hauptaufgabe von Politik, eben die gesetzten Ziele, die allgemein formuliert sind, dann auch konkret in irgendeiner Art und Weise zu erreichen. Und da sind natürlich steuerliche Anreize, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen natürlich immer zentral. Und das andere Thema ist auch ganz stark beim Thema Verkehrswende die kommunalen Handlungsmöglichkeiten, insbesondere das Thema stadtverträgliche Geschwindigkeiten, also Tempo 30. Da gibt es eine Initiative, wo bereits 500 Bürgermeisterinnen über ganz Deutschland mit allen Parteifarben hinweg sozusagen mehr Handlungsspielraum fordern, um sozusagen auch an der Stelle Verkehrswende möglich zu machen und eben niedrige Geschwindigkeiten,
um selbst entscheiden zu dürfen.
Konkreten, genau, um selbst entscheiden zu dürfen und unabhängig sozusagen von diesen Einzelfällen wirklich auch in einem systematischen Ansatz.
Ja, und das ist jetzt das eine Tempolimit. Da haben wir über das Tempolimit auf den Autobahnen noch gar nicht gesprochen. Das ist seit Jahren ein Riesenstreitpunkt. Also glauben Sie denn, ohne ein bisschen Zwang wird es nicht gelingen mit der Umstellung?
Zwang, ich meine, ja, an der Stelle ist das halt einfach ein Einschnitt sozusagen, eine Veränderung, die an der Stelle nötig sein wird. Ob das jetzt eben das Tempolimit auf der Autobahn ist oder die Flächenumverteilung in den Städten, das wird sozusagen nicht ohne eine veränderte Rahmensetzung gehen, ohne veränderte Prioritäten auf jeden Fall.
Und Sie haben schon, um Sie mal zu zitieren, vor 2 Jahren gesagt, auch das mit den fahrradfreundlichen Städten, das kann was werden, und zwar in den nächsten 10 Jahren. Jetzt wären es 8 Jahre, wären noch übrig. Wie läuft so auf der Zeitschiene? Ist das noch realistisch?
Ich würde sagen, ja. Also wir sehen jetzt in den letzten 1-2 Jahren tatsächlich gute Beispiele, wo Radverkehrsnetze schnell ausgebaut werden. Wir sehen, dass es möglich ist. Ich bin ganz guter Dinge, dass da nochmal ein deutlicher Sprung möglich ist. Wir müssen aber die Frage uns stellen, wie wir alle mitnehmen, wie weit wir alle mitnehmen können und wie wir uns als Gesellschaft da vorwärts bewegen.
Die mitnehmen Kommunen, und bewegen, viele Wortspiele, ja, die hier quasi auf der Straße liegen. Thomas Stein, der sehr optimistische Mobilitätsforscher. Das ist natürlich jetzt eine verkürzte Zusammenfassung, aber danke für die Einschätzung, für das Gespräch und für Ihre Expertise hier im Podcast.
Gerne.
Ich traue mich gleich mal richtig was und hüpf aufs Fahrrad am Ende dieser Episode vom 27.03.2023. Gehört ein bisschen Mut dazu im Kölner Verkehr, aber ist natürlich aus vielen, vielen Gründen eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich bin Sarah Zerback. Danke fürs Hören, für die Aufmerksamkeit. Hinterlass hier nochmal unsere Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de für alles an Anmerkungen und Feedback. Bitte immer her damit. Redaktion hatte heute meine Kollegin Maria Grunwald und wir beide sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.